NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. März 1941. Der Todestag des Malers Alexei Jawlensky.
Für mich wird eine Zeit anbrechen, in der ich in meine Seele hinabtauche.
Der junge Mann folgt nicht gerade seinem Herzen, als er in die Kadettenschule eintritt. Eher schon den Erwartungen seiner Eltern.
Alexei Jawlensky stammte ja aus einer durchaus bedeutenden russischen Familie. Er war beim Militär, war ein ausgezeichneter Schütze und Fechter, also ein sportlicher Mann. Sicher sehr gut aussehend, ein Typ für Frauen.
In der Tat, Florettfechten ist nur eine seiner Leidenschaften. Und nachdem er einmal entdeckt hat, wie reizvoll es ist, eine Pistole in der Hand zu halten, gehört er bald zu den besten Schützen der Kompanie. Er zielt und trifft.
Einerseits ein kraftvoller Mann, andererseits eben mit einer zarten Seele. Ein Mann, der nicht nur seine eigene Seele zum Schwingen brachte.
Der Kunsthistoriker Gerhard Fink, Leiter des von der Heydt-Museums in Wuppertal, zu dessen Schätzen auch Bilder von Jawlensky gehören. Zusammen mit seinen Münchner Malerfreunden hat er hier ausgestellt. 1910 schloss sich eine Einzelausstellung an in Wuppertal. Geblieben sind zwei Frauenporträts, eines davon in glühenden Rottönen.
Das Mädchen mit den Pfingstrosen.
Das ist heute eines der ganz bedeutenden Bilder des von der Heydt-Museums. Ein ausgesprochen expressionistisches, kraftvolles Gemälde.
Der Künstler braucht Zeit, ehe er zu sich selber findet. Doch nachdem er Florett und Pistole aus der Hand gelegt und zum Pinsel gegriffen hat, sucht er nach Antworten auf grundsätzliche Fragen. Was ist Kunst?
Kunst ist Sehnsucht nach Gott.
Das Besondere an Jawlensky ist, dass er eigentlich aus der russischen Tradition der Realisten kommt und dass er diesen Realismus allmählich überführt in eine Form der Abstraktion und am Schluss seines Lebens in den sogenannten Meditationen Bilder schafft, die von einer überreligiösen Bedeutung sind.
Einige Jahre lang habe ich diese Variationen gemalt, da ich verstanden hatte, dass die große Kunst nur mit religiösem Gefühl gemalt werden soll. Und das konnte ich nur in das menschliche Antlitz hineinbringen.
Das heißt, es sind kleine, sehr konzentrierte Bilder, die zur Meditation anregen. Und zwar zu einer Meditation, die losgelöst ist von einzelnen Religionen. Es sind Bilder, die sich an die Menschen wenden als ein Gegenüber, Bilder, in die man sich versenken kann und in denen man sich selbst wiederfinden kann.
Zu sehen sind Gesichter, die gesamte Bildfläche füllen. So stark stilisiert, dass sie gerade noch als menschliche Gesichtszüge zu erkennen sind. Jedes für sich will Hinweis sein auf eine geistige Kraft, die es hervorgebracht hat.
Ich verstand, dass der Künstler mit seiner Kunst durch Formen und Farben sagen muss, was in ihm göttlich ist. Dann ist das Kunstwerk ein sichtbarer Gott.
Es ist, als verbreiteten diese Bilder konzentrierte Stille, als appellierten sie an ein inneres Hören. Tatsächlich haben sich aufmerksame Betrachter immer wieder an musikalische Impulse erinnert gefühlt.
Auch in der Kunst gibt es eine Liebe auf den ersten Blick.
Ein Kritiker in der Essener Arbeiterzeitung 1922.
Bei der Tönung der Variationen wird wohl jeder einen verwandelten Klang in sich widerhallen fühlen.
Was ein Farbton ist, erfährt in den Arbeiten von Jawlensky eine neue Deutung. Als junger Mann, bevor er sich in die stille Welt seiner Meditationen zurückzieht, wagt er zusammen mit seinen Münchner Künstlerfreunden den Sprung in die Moderne. Bilder wie Explosionen.
In den Jahren kurz nach 1900 hat Alexei Jawlensky ja an der sogenannten AZB-Schule studiert in München, wo er auch Wassily Kandinsky kennenlernte. Und gemeinsam mit Kandinsky hat er eine neue Formensprache entwickelt.
Wassily Kandinsky ist den Weg in die Abstraktion am konsequentesten gegangen. Darüber hinaus war er ein großer Theoretiker. Er hat die Ziele der jungen Künstler, die ihn umgaben, in Worte gefasst.
Die Farbe ist ein Mittel, direkten Einfluss auf die Seele auszuüben. Also ist es klar, dass die Farbharmonie auf die Berührung der Seele abzielt.
Die beiden finden zu einer unglaublichen neuen, einer flackernden, brennenden Farbigkeit, die gesteigert wird durch schwarze Umrisslinien. Sie sind also die Protagonisten des Expressionismus, könnte man sagen.
Eine Kunst, die mit der Tradition radikal bricht. Flächige Grundformen, leuchtende, kontrastreiche Farben. Für Jawlensky entspricht das neue Lebensgefühl sehr genau seinen Vorstellungen.
Mir ist die realistische Kunst ebenso fremd wie die romantische. Eigene Wege schweben mir vor.
Kandinskys Initiative ist auch der Aufbruch nach München zu verdanken. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ist die Stadt mit der großen Kunsttradition anziehend für junge Leute aus ganz Europa. 1909 entsteht die neue Künstlervereinigung München. Der Blaue Reiter geht daraus hervor. Kandinsky erfindet den Namen für eine Schrift, die erläutert, was der Expressionismus will. Zugleich wird der Blaue Reiter zum Erkennungszeichen der Münchner Malergruppe.
Ich empfinde bei der Arbeit eine große Befriedigung. Und ständig suche ich nach einer neuen Form, damit ich das, was ich empfinde, in Farben ausdrücken kann.
Die Farben auf den Bildern Jawlenskys, ob er Porträts malt oder Landschaften, vertragen sich trotz der heftigen Kontraste so gut, dass eine faszinierende Wirkung davon ausgeht.
Ich lerne malen, was ich fühle, nicht das, was ich sehe.
Bei seiner Übersiedlung nach München 1896 gibt Jawlensky als Geburtsjahr 1864 an. Er kommt zusammen mit der Russin Marianne von Werefkin, eine Frau von Welt, wohlhabend, sehr intellektuell, künstlerisch begabt. Sie hat ihn auserkoren, ihr zur Seite zu stehen. Die beiden beziehen in der Giselastraße in Schwabing komfortable Wohnungen, die sich auch als Atelier nutzen lassen. In ihrem Salon trifft sich das Münchner Künstlervolk. Die Giselisten, wie sie sich nennen, reden sich die Köpfe heiß. Nicht weniger als die Neuerschaffung von Kunst und Leben schwebt ihnen vor.
Künstler sein heißt, von allen Dingen eine andere Auffassung zu haben als jedermann.
Großzügigkeit und ein souveräner Umgang mit den Gegebenheiten sind gefragt. Denn es dauert nicht lange, da beginnt Jawlensky ein Liebesverhältnis mit dem Hausmädchen Helene, das die Werefkin aus Russland mitgebracht hat. Er malt Helene in strahlenden Farben. Der gemeinsame Sohn Andreas, den sie in Russland zur Welt bringt, wird im Münchner Freundeskreis als Jawlenskys Neffe ausgegeben. Aber natürlich wissen alle Bescheid.
Er war offen für vielerlei Schönheiten.
So kann man es sehen. Marianne von Werefkin duldet Helene mit Kind im gemeinsamen Haushalt, weiß aber viele Jahre lang zu verhindern, dass Jawlensky die Mutter seines Sohnes heiratet. Zeugen berichten, dass die Wände gewackelt haben, wenn die beiden sich stritten. 1914, mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, ist die schöne Zeit in Schwabing jäh zu Ende. Alle Ausländer müssen das Land verlassen.
Wir leben auf dem Land in einer winzigen Wohnung, wo man sich kaum drehen kann. Dennoch arbeiten wir beide.
Saint-Pré, ein kleiner Ort am Genfer See, ist ihre Zuflucht. Jawlensky sitzt malend am Schlafzimmerfenster, das auf die Dorfstraße hinausgeht. Vorgarten, Bäume, Himmel.
Das war jetzt sozusagen meins.
Nur gut, dass er sehr bald einer Frau begegnet, die ihn aus der Enge befreit. Emmy Scheier, mit 27 Jahren etwa halb so alt wie der von ihr verehrte Künstler, malt in impressionistischer Manier. Bevor sie sich entschließt, die eigenen künstlerischen Ambitionen an den Nagel zu hängen und sich um die Kunst Jawlenskys zu kümmern.
Sie war so begeistert, dass sie selbst nicht mehr malen wollte. Sie sagte: Wozu soll ich noch malen, da ich doch weiß, dass ich nicht so gute Kunst machen kann wie sie? Ich werde ihre Kunst anderen Menschen erklären.
Ihrem Engagement ist zu verdanken, dass das Werk Jawlenskys einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Sie knüpft Kontakte zu Museen und Sammlern, sie hält Vorträge, sie schreibt, verhandelt und verkauft. Jawlensky und die Seinen ziehen inzwischen wegen des milderen Klimas nach Ascona um. Er malt die neue Freundin leicht bekleidet als liegendes Mädchen. bis in die Träume hinein spiegelt sich die Verbindung mit Emmy Scheier.
Einige Schritte vor mir flog eine Galka auf. Vertraulich, sich an mich schmiegend, als ob sie Wärme und Freundschaft fühlte.
Galka, das russische Wort für Dohle. Und so nennt Jawlensky fortan seine umtriebige Wohltäterin.
Meine liebe Galka, Galkalein.
Die Umschmeichelte nimmt die Anregung auf und nennt sich fortan Emmy Galka Scheier. Seit dem Sommer 1920 ist sie offiziell seine Agentin. Noch im selben Jahr organisiert sie eine große Wanderausstellung. Ausgehend von der Galerie Fritz Gurlitt in Berlin wird sie in 30 Städten gezeigt. In Wiesbaden ist der Erfolg am größten. Jawlensky beschließt, dorthin umzuziehen. Endlich kann er sich unabhängig fühlen, alte Bindungen abstreifen und Helene heiraten. Genüsslich berichtet er Marianne von Werefkin, die kaum noch Geld hat, von seinem guten Leben.
Heute das erste Mal im neuen Anzug. Nicht schlecht. Nur die zweite Hose ist noch nicht fertig. Ich habe auch Stiefel für 235 Mark erworben. Ich bin kein Provinzler mehr.
In Wiesbaden lernt er eine weitere junge Frau kennen, Lisa Kümmel. Sie erledigt seine Korrespondenz. Später diktiert er ihr seine Lebenserinnerungen. Während der Nazi-Herrschaft wird seine Kunst als entartet diffamiert und er darf nicht mehr ausstellen. Emmy Scheier gelingt es, Arbeiten Jawlenskys nach Amerika zu bringen. Der Künstler ist inzwischen schwer krank.
Galka, meine Liebe, ich möchte noch nicht zugrunde gehen. Ich möchte nicht ein Krüppel werden.
Bis ins Alter verfolgt ihn der Kummer über die Trennung von Marianne von Werefkin. So erleichtert er war, als er sich 1921 von ihr lossagte. Er fühlt sich schuldig und bringt die Lähmungserscheinungen, die ihn immer stärker quälen, damit in Verbindung.
Meine Krankheit ist Karma. Es muss so sein. Ich habe böse Sachen gemacht, ohne es zu wollen.
Er malt so gut es noch geht. Den Pinsel mit beiden Händen haltend.
Mein Liebling, Galka, da ich durch die Versteifung meiner Hände sehr behindert bin, musste ich mir eine neue Technik suchen. Die letzte Periode meiner Arbeit hat ganz kleine Formate. Die Bilder sind noch tiefer und geistiger. Nur mit der Farbe gesprochen.
Kunsthistoriker Gerhard Fink über die späten Arbeiten Jawlenskys, die der Künstler seiner Krankheit abgerungen hat, bevor er mit 77 Jahren in Wiesbaden starb.
Das sind Bilder, die eine Brücke darstellen zum Geistigen, zur eigenen Seele. Es sind kleine Objekte, die den Menschen eine Möglichkeit geben sollen, ins Jenseitige hineinzuschauen, was auch immer das sein mag.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Alexei Jawlensky, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.